Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und ich begrüße 30 Teilnehmende des Hospitantenprogramms des Auswärtigen Amtes. Herzlich willkommen. Dann schon jetzt mal die Ankündigung, dass Herr Cornelius und auch Herr Giese pünktlich weg müssen. Der eine auf alle Fälle 10 vor 2. Wir werden mal versuchen, das zu schaffen. Wenn nicht, können wir auch vielleicht so weitermachen. Aber das ist zu entschuldigen, weil es gibt Staatsbesuche. Dann beginnen wir, wie am Mittwoch üblich, mit dem Kabinett. Herr Cornelius,
bitte. Ja, vielen Dank. Und auch von mir nochmal mit der Bitte um Nachsicht, dass ich etwas früher weg muss, weil der schwedische Ministerpräsident kommt um 14 Uhr. Ich mache deswegen die Aktivpunkte, die Kabinettspunkte mit Doppelgeschwindigkeit, wie das üblich ist bei YouTube. Aber ich versuche es also so zu machen, dass wir was davon haben. Also, die Bundesregierung hat heute ihre Weltraumsicherheitsstrategie beschlossen. Das ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Es ist damit umgesetzt. Deutschland ist aufgrund seiner datenbasierten und vernetzten Industrie in großem Maße abhängig von einer funktionierenden Weltrauminfrastruktur. Auch die Bundeswehr ist natürlich auf die Weltraumfähigkeit angewiesen. Die Weltraumsicherheitsstrategie beschreibt die Herausforderungen in diesem Bereich, zieht Schlussfolgerungen für die Sicherheit unseres Landes. Und im Sinne der integrierten Sicherheit bauen wir mit dieser Strategie oder entlang dieser Strategie eine wehrhafte, resiliente und nachhaltige Weltraumsicherheitsarchitektur auf. Das wird auch in der industriellen Umsetzung sich widerspiegeln, mit Hilfe ziviler, kommerzieller und militärischer Weltraumakteure. Die Bundesregierung setzt sich für ein verantwortliches Verhalten im Weltraum ein. Sie baut auf internationale Kooperation und stärkt das nationale und internationale Weltraumrecht. Wir haben außerdem im Bundeskabinett heute den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes beschlossen. Sie erinnern sich, nach der Drohnendebatte war das Bedürfnis groß, die Rechtslage dazu zu ändern. Das ist heute bereits geschehen. Es geht also eine sehr, sehr schnelle Umsetzung des Luftsicherheitsgesetzes. Am 8.10. hat das Kabinett bereits eine umfassende Änderung des Bundespolizeigesetzes auf den Weg gebracht. Damit wurde die Bundespolizei mit neuen Befugnissen in der Drohnenabwehr ausgestattet. Nun folgt eben das Luftsicherheitsgesetz. Dieses Gesetz erweitert die Befugnisse der Streitkräfte. Sie dürfen zukünftig zur Unterstützung der Landespolizei und zur Verhinderung des Eintritts eines besonders schweren Unglücksfalles bei der Drohnenabwehr im Wege der Amtshilfe oder als letztes Mittel auch Waffengewalt anwenden. Sie dürfen dies tun, wenn ohne diese Unterstützung die Gefahrenabwehr nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist. Das Kabinett hat mit dem Beschluss außerdem vereinfacht und beschleunigt das Entscheidungsverfahren über einen Einsatz der Streitkräfte. Die Entscheidung ist nunmehr dem Bundesministerium. Bisher war es der Bundesminister der Verteidigung übertragen und kann somit delegiert werden. Das Erfordernis einer Entscheidungsfindung im Benehmen mit dem Bundesministerium des Inneren entfällt. Diese neue Regelung können in außergewöhnlichen Situationen zur Anwendung kommen. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu geurteilt und spricht von einem Ereignis von katastrophischen Ausmaßen. Und diese Regelungen ändern gleichwohl nichts an den gegebenen Zuständigkeiten im Normalfall. Wir stellen das vorsätzliche und unberechtigte Eindringen auf das Gelände eines Flughafens, das bisher nach dem Luftsicherheitsgesetz nur mit Bußgeldern geahndet werden konnte, unter Strafe. Personen und Personengruppen wie Polizeibeamte und Zöllner können künftig von der Zuverlässigkeitsprüfung ausgenommen werden, da sie bereits eine gleichwertige Überprüfung durchlaufen haben. Entschuldigung. Nächster Tagesordnungspunkt, die elektronische Fußfessel und das Anti-Gewalt-Training. In der Gesetzessprache ist es der Gesetzentwurf zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz. Das Bundeskabinett hat dieses Gesetz heute beschlossen. Angesichts der alarmierenden Zunahmen häuslicher Gewalt handeln wir. Der Entwurf stärkt den Schutz der Betroffenen, das sind insbesondere Frauen, und ermöglicht das schnelle Eingreifen. Kern sind insbesondere zwei Maßnahmen. Es wird nun eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage geben für die Anordnung der elektronischen Fußfessel, sowie zweitens die verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings, die angeboten werden. Familiengerichte können in Hochrisikofällen die elektronische Fußfessel anordnen. So werden Abstandsgebote verlässlich überwacht. Annäherungen werden früh erkannt und die Polizei kann bei einem Verstoß unmittelbar eingreifen. Die Anti-Gewalt-Trainings und die Gewaltpräventionsberatung unterbrechen die Gewaltmuster. Und zusätzlich verschärfen wir die Ahndung von Verstößen mit einer Höchstmaß von 3 Jahren Freiheitsstrafe und ermöglichen auch Auskünfte aus dem Waffenregister. Ich darauf hinweisen, dass etwa Spanien mit dieser Maßnahme enorme Erfolge erzielt hat, auch beim Thema Femizid vor allem. Das Bundeskabinett hat heute außerdem eine politische Vereinbarung gezeichnet zur deutschen Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele und hat eine nationale Vision gezeichnet. Diese politische Vereinbarung wird am 4. Dezember vom Bundeskanzler, dem Deutschen Olympischen Sportbund und den politischen Spitzen der 4 Bewerberregionen unterzeichnet. Beschlossen wurde heute auch die nationale Vision. Darin formulieren Bundesregierung und DOSB das strategische Fundament und das Leitbild der Olympia-Bewerbung. Mit diesem Olympia-Paket stellt sich die Bundesregierung als verlässlicher Partner an die Seite des DOSB und unterstützt auch den Bewerbungsprozess. Deutschland will und Deutschland kann die Spiele. Schließlich noch der Rechtskreiswechsel für ukrainische Geflüchtete, auch bekannt als Leistungsrechtsanpassungsgesetz. Das Kabinett hat heute den Entwurf des Leistungsrechtsanpassungsgesetzes beschlossen. Mit diesem Gesetz wird die ursprüngliche Rechtslage für Schutzbedürftige aus der Ukraine, die seit 22 gegolten hat, 31. Mai 2022, wiederhergestellt. Das heißt, Flüchtlinge mit einem Aufenthaltsrecht nach der EU-Massenzustromsrichtlinie, das sind also ukrainische Flüchtlinge, sollen wieder die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, sofern sie bedürftig sind. Das soll für Menschen gelten, die ab dem 1. April 2025 eingereist sind. Die Koalition setzt damit auch ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um. Und zu ihrem Hintergrund, seit dem 1. Juni 2022 sind die ukrainischen Geflüchteten in den Anwendungsbereich des SGB II und SGB 12 einbezogen. Das heißt, sie erhalten Bürgergeld bzw. Sozialhilfe und nicht die geringeren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das war damals der praktikablere Weg, um den hohen Zuzugszahlen gerecht zu werden und den Menschen Unterstützung zu gewähren. Das wird nun geändert und im Gesetz umgesetzt. Das Kabinett hat heute außerdem den Rentenversicherungsbericht 2025 beschlossen. Der Rentenversicherungsbericht wird jährlich erstellt. Er gibt Auskunft darüber, wie sich die Rentenfinanzierung in den kommenden 15 Jahren voraussichtlich entwickeln. Ich ahne, dass Sie ein hohes Interesse an diesem Bericht haben werden, weil er natürlich auch die Sachgrundlage ist für viele Debatten, die momentan geführt werden. Die Berechnungen gehen immer vom geltenden Recht aus und sie berücksichtigen Gesetzesentwürfe, die bereits vom Kabinett beschlossen wurden. Nach den Modellrechnungen dieses Rentenversicherungsberichts wird die Nachhaltigkeitsrücklage für das Jahresende 2025 auf rund 41,5 Milliarden Euro geschätzt. Das entspricht gut 1,4 Monatsausgaben. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung bleibt bis 2027 stabil bei 18,6%. 2028 liegt er bei 19,8%, 2029 bei 20%. Und bis 2030 steigt er auf 20,1%. Und bis zum Ende des Vorausberechnungszeitraums 2039 auf 21,2%. Mit der Verlängerung der Haltelinie bis 2031, auch die kennen Sie aus der aktuellen Debatte, bleibt das Rentenniveau bis zu diesem Zeitpunkt stabil bei 48%. Danach sinkt es bis zum Ende des Vorausberechnungszeitraums auf 46,3% ab. Der Beitragssatz und das Sicherungsniveau vor Steuern bewegen sich im Rahmen der gesetzlichen Grenzwerte bis 2030. Dies dazu. Und wir haben noch ein bisschen was, nicht mehr viel, zwei Sachen noch. Einmal, da hat das Kabinett den Masterplan für die Ladeinfrastruktur 2030 beschlossen. Kern dieses Masterplans ist, die E-Mobilität wird ausgeweitet. Die Ladeinfrastruktur wird weiterhin zielgenau unterstützt. Es handelt sich um eine ressortübergreifende Strategie der Bundesregierung, ein Fahrplan für das Ladenetz der Zukunft. Das sind 41 Maßnahmen, die Elektromobilität für alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen einfacher, zuverlässiger und vor allem bezahlbar machen sollen. Die Rahmenbedingungen für das Laden aller Elektrofahrzeuge, also Pkw, Lkw und Busse, werden verbessert. Es geht um ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Ladenetz. Diese Strategie sieht sich als Element auch einer Wettbewerbsstrategie. Das heißt, die Marktelemente wirken. Es wird die Wettbewerbsfähigkeit auch dadurch fördern, indem transparente Preise und faire Vergaberegeln dadurch sichtbarer werden. Vorgesehen sind auch Programme für Ladepunkte in Mehrparteienhäusern, Depots und an Autobahnen. Es geht um Genehmigungsprozesse, straffe Genehmigungsprozesse, weniger Berichtspflichten, um die bessere Nutzung der bundeseigenen Flächen. Und zudem wird die Bundesregierung die Integration der Ladeinfrastruktur in das Strom- und Energiesystem verbessern. Und schließlich hat das Kabinett zugestimmt einem Entwurf für eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD zur Aufhebung der Quote für erneuerbaren, nicht biogenen Flugturbinenkraftstoff. Das Kabinett hat diese Formulierungshilfe beschlossen. Der Änderungsantrag der Koalitionsparteien, der damit unterstützt wird, zielt darauf ab, die nationale Quote für erneuerbaren, aber nicht biogenen Kraftstoff für Flugturbinen aufzuheben. Durch die Aufhebung der nationalen Quote wird das Recht an das Unionsrecht angepasst. Dies dient der Rechtssicherheit und gleicher Wettbewerbsbedingungen in der Europäischen Union. Nur für den Kontext, diese Maßnahme dient dem Ziel, das auch in der vergangenen Woche der Koalitionsausschuss beschlossen hat, die Luftfahrtbranche nämlich zu entlasten. Dazu gab es die vorbereitenden Beschlüsse im Koalitionsausschuss und damit wird die Refuel EU Aviation Verordnung auch hierzulande umgesetzt. Die nationale Regelung ist nicht mehr anwendbar und musste entsprechend angepasst werden. Dies von mir.
Dankeschön. Dann habe ich einzelne Wortmeldungen schon zu einzelnen Themen. Frau Hamburger.
Ja, vielen Dank. Zum Luftsicherheitsgesetz. Herr Müller, könnten Sie mal erläutern, wie das BMVG auf die neuen Zuständigkeiten für die Bundeswehr schaut, die da jetzt drin sind?
Ja, das kann ich machen. Der Minister hat sich gerade dazu geäußert. Wir hatten ja gerade ein kleines Pressestatement eigentlich zur Weltraumsicherheitsstrategie und da war diese Teilfrage auch tangiert. Das Gesetz liegt ja in der Federführung vom BMI, deswegen kann ich zu den Einzelheiten der Regelungen, kann gerne das BMI noch was sagen. Für uns wird ja, oder für die Abwehr von möglicherweise hybriden Bedrohungen wird ja eine Lücke geschlossen, nachdem ja eine einfach gesetzliche Regelung für den Einsatz kinetischer Mittel nicht gegeben war, wird hier jetzt mit dem neuen Paragraph 15 im Luftsicherheitsgesetz die Möglichkeit gegeben, dass auch kinetische Mittel, davon reden wir von Jammern, zum Beispiel Netzwerferdrohnen oder auch Waffen, Rohrwaffen, Drohnen abgewehrt werden können, also autonome Systeme abgewehrt werden können. Und die Bundeswehr wird dies weiter subsidiär tun, also sprich der Kernauftrag der Bundeswehr wird weiter die Landes- und Bündnisverteidigung bleiben.
Ich habe noch eine Nachfrage ans Innenministerium. Eine Detailfrage, Herr Bowinkelmann, in Paragraph 13 ist rausgefallen, dass die Entscheidung über Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 nicht mehr, oder da steht bislang drin, im Benehmen mit dem Bundesinnenminister. Das ist rausgefallen, sondern jetzt trifft die Entscheidung nur noch das Verteidigungsministerium. Warum ist das so?
Ich glaube, dazu hatte gerade der Regierungssprecher sich geäußert. Das müsste ich dann nachreichen, ob es da eine hinreichende Begründung gibt.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, wenn Sie so eine Lage haben vor Ort und die Bundeswehr wird zur Unterstützung gebeten, also jetzt im Grunde nach Artikel 35, 2 und 3, des Grundgesetzes und wird dann ermächtigt, über den neuen Paragraph 15 Luftsicherheitsgesetz auch kinetische Mittel anzuwenden, dann werden Sie über diese neue Regelung auch Kommandoentscheidungen erwirken können, als wenn Sie auf höherer Ebene noch und zwischen zwei Ministern im Grunde dort hier die Entscheidungen treffen. Sie werden ja dann vor Ort eine Lage feststellen und müssen jetzt eine Entscheidung haben, wie wird vor Ort gehandelt. Und dafür wird eben die Möglichkeit gegeben, dass es BMVG und die genauen Prozesse werden noch aktuell ausgeplant, aber dass diese Entscheidung an diesem Ort dann getroffen werden kann.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Also ich kann das nur ergänzen, was der Kollege gesagt hat. Es geht schlichtweg darum, dass die Entscheidungswege da schneller erfolgen und das ist der Grund.
Herr Rinke, dazu?
Genau dazu. Herr Bo-Winkelmann, auch nochmal. Die Ausnahme ist ja nur für katastrophische Ausmaße geplant, wenn ich das richtig sehe. Können Sie noch mal vielleicht ein Beispiel nennen, wann das gegeben sein könnte? Weil katastrophisch kommt mir jetzt nicht so vor wie eine fliegende Drohne, bei der man nicht weiß, ob sie jetzt möglicherweise auch einen Angriff startet oder in Anführungszeichen nur fotografiert. Also wer beurteilt das und was für Fälle könnten das sein?
Also gerade zu möglichen Szenarien und Fällen wird sich unter anderem ja auch die Innenministerkonferenz beschäftigen, wo es auch genau um das gemeinsame Drohnenabwehrzentrum gehen wird. Einen hypothetischen Fall zu schildern ist in dem Fall schwierig, aber Sie müssen sich natürlich vorstellen, dass für die Polizeien, die eigentlich für die Gefahrenabwehr zuständig sind, dann ganz klar ist, wenn diese Drohne jetzt irgendwo einschlägt oder im Begriff ist, irgendwo einzuschlagen, ist tatsächlich eine Gefahr vorhanden, die mit den Mitteln, die der Polizei oder anderen zur Verfügung stehen, dann nicht verhindert werden kann. Und genau das ist dann ein entsprechender Fall, wo die Amtshilfe gegebenenfalls erfolgt über die Länder an die Bundeswehr.
Und wenn ich kurz nachfragen darf ans Justizministerium, es gibt ja von der Opposition Kritik daran, die sagen, für so eine Regelung müsste man dann eigentlich das Grundgesetz ändern und das klarstellen. Ist das Justizministerium auch der Meinung, dass das nicht notwendig ist und warum nicht?
Also es ist ein federführendes Vorhaben des Innenministeriums, weil sie sind da wie immer mit eingebunden gewesen. Und auch für das Staatsorganisationsrecht im Grundgesetz ist das Innenministerium zuständig. Insofern habe ich da fürs Justizministerium nichts hinzuzufügen.
Herr Jessen?
Ja, direkt daran anknüpfend. Der Begriff war ja katastrophische Ausmaße, mit dem Sie das Verfassungsgericht zitieren. Wer stellt fest, das müsste ja irgendwie festgestellt werden, in welchem Verfahren, wann eine Situation katastrophischer Dimension gegeben ist? Ich weiß nicht, wer es beantworten kann.
Alle schauen auf mich.
BMJ oder BMW? Ich kann gern anfangen. Also natürlich handelt es sich ja bei der Gefahrenabwehr erstmal um eine landespolizeiliche Angelegenheit größtenteils. Und die Feststellung ist nicht anders als auf anderen Wegen. Also es ist einfach grundlegend, wie wir gerade auch schon ein Beispiel hatten, wenn so etwas auf eine kritische Infrastruktur mit entsprechenden möglichen Kollateralschäden landet, dann kann man davon ausgehen, dass gegebenenfalls ein solcher Fall eintritt. Also ein rechtssicheres Beispiel, weil es ja auch alles ein hypothetisches ist, kann ich Ihnen jetzt nicht liefern.
Herr Steiner?
Ja. Ja, ich würde da einfach direkt anknüpfen an die Kollegin von. Kollege Jessen hat noch eine Nachfrage.
Pardon, Herr Jessen, habe ich Sie übergangen?
Nee, ich dachte, es wollte vielleicht noch jemand ergänzen. Aber die Nachfrage wäre, das Verfassungsgericht, so wie Sie es zitiert haben, hat ja eine relativ hohe Hürde gelegt. Und das ist eben das von Ihnen benannte katastrophische Ausmaß. Ist damit nicht die Anforderung verbunden, dass definiert werden muss, wer wann diese Hürde oder das Erreichen, Überschreiten dieser Hürde feststellen darf? Im Moment habe ich den Eindruck, ja, da passiert irgendwas und dann entscheidet irgendwie jemand. Das kann also, doch aber nicht im Sinne der Vorgaben des Verfassungsgerichts.
Da verweise ich nochmal genau auf das geplante gemeinsame Drohnenabwehrzentrum, wo genau diese Entscheidungswege mit den Beteiligten nochmal festgezurrt werden, verschiedene Szenarien diskutiert werden und auch ein Einvernehmen gefunden werden soll. Was gibt es für eine Art von Drohnen? Welche Bedrohungslagen herrschen gegebenenfalls vor und wie wird darauf reagiert?
Dann Herr Steiner.
Nochmal ganz kurz für mein Verständnis, geht aber jetzt wieder in Richtung von Herrn Müller. Die katastrophischen Ausmaße sind in einem Spionagefall üblicherweise nicht gegeben, wären zumindest schwer verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Heißt das, Sie müssen jetzt tatenlos zusehen, wenn beispielsweise ganz hypothetisch gesprochen eine russische Spionagedrohne Deutschland überfliegen würde?
Um Deutschland überfliegen geht es ja hier weniger, sondern es geht ja hier um konkrete Fälle an bestimmten Liegenschaften, Standorten, die wir schon hatten, zum Beispiel Brunsbüttel oder sowas, wir erinnern uns alle. Also es wurde ganz klar dargestellt, dass natürlich ein zeitlicher Zusammenhang zu einem möglichen Eintritt eines katastrophalen Schadensereignisses bestehen muss. Das ist weiterhin gegeben. Und darüber hinaus, wenn das bloße Sichten, ohne dass diese Feststellung getroffen wird und die Wahrscheinlichkeit durch, das wollte ich nochmal sagen, auch zur vorherigen Frage, durch die Beobachtung vor Ort, das wird natürlich unglaublich viel ausmachen. Was beobachtet die Einheit, die Truppe vor Ort? Wie schätzt sie die Lage ein? Was wird nach oben gemeldet? Und dann wird die Entscheidung über die noch festzulegenden Verfahren getroffen. Aber wenn das nicht eintritt, dieses katastrophale Schadensereignis potenziell eintreten würde, wäre diese Abwehrmöglichkeit nicht gegeben, weiterhin nicht. Dafür haben wir die Artikel 35, 1, 2 und 3 im Grundgesetz, die weiterhin den übergeordneten Rahmen spannen.
Deswegen dann die Nachfrage an Herrn Bowinkelmann. Was machen Sie denn zur Spionageabwehr, wenn Herr Müller nicht darf?
Also nochmal, es kommt ja darauf an, wo gegebenenfalls eine Spionage erfolgt. Also die Betreiber von kritischer Infrastruktur, die gegebenenfalls ausspioniert werden könnte, sind dann erstmal für einen grundlegenden Schutz natürlich selber verantwortlich, können sich natürlich an die jeweiligen Polizeien wenden, an die Länder wenden. Und genau da ist ja auch ein Abstimmungsprozess bei den Ländern, die Länder angekündigt haben, dass sie da auch ihre Ressourcen und Kapazitäten verstärken wollen.
Dann Herr Fechtner mit neuem Thema zum Kabinett.
Genau, vielen Dank, Fechner, DTS. Frage ans BMAS zum Rechtskreiswechsel. So. Der Rechtskreiswechsel verursacht ja enorme Kosten für die Länder. Können Sie einen ungefähren finanziellen Rahmen nennen, mit welcher Kostenerstattung die Länder rechnen können?
Also zum finanziellen Rahmen kann ich Ihnen sagen, dass im Kalenderjahr 26 im Bürgergeld und in der Sozialhilfe zusammen Minderausgaben von 831 Millionen Euro entstehen werden durch diesen Rechtskreiswechsel. Im zukünftig zuständigen Asylbewerberleistungsgesetz entstehen im gleichen Zeitraum Mehrausgaben von 862 Millionen Euro. Die Differenz, die da entsteht, ist auf den höheren Verwaltungsaufwand im Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen.
Dann die Nachfrage, wenn Sie die groben Zahlen haben, gehen Sie davon aus, dass eben so Zahlen reichen werden, um die Mehrheit im Bundesrat sicherzustellen?
Also im Moment kann ich erstmal nur sagen, dass wir zufrieden sind, dass wir dieses Gesetz wirklich möglichst bürokratiearm jetzt auf den Weg gebracht haben. Und das Weitere müssen wir dann wirklich dem Verfahren überlassen.
Herr Steiner zum Rechtsrechtsbewegung.
Ja, genau, geht ganz schnell. Ich vermute, dass Herr Bowinkelmann, aber vielleicht weiß es auch Frau Martens, wie viele Ukrainer sind es denn, die es jetzt konkret betrifft, die seit eben Ende April eingereist sind?
Ich habe es nicht dabei, ich müsste nachreichen.
Also, welche Zahlen habe ich denn dabei, obwohl ich vom BMI bin? Moment. Also momentan gibt es rund 672.000 Bürgergeldempfänger aus der Ukraine. Das ist der Stand von Juli 2025. Und Einreisen von Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit haben wir im Zeitraum 1. April dieses Jahr bis 30. September dieses Jahr über 83.000 Personen. Und von diesen Personen haben nach hiesiger Kenntnis rund 28.000 einen Bürgergeldantrag gestellt. Nochmal der Hinweis, dass natürlich für alle Ukrainerinnen und Ukrainer gilt, dass sie hier visafrei einreisen können, 90 Tage lang, ohne dass sie irgendwo registriert werden oder eine gewisse Meldepflicht haben.
dann aber Nachfrage, nachdem ja momentan so gut geguckt wird, wer in unseren Grenzen einreist oder nicht. Verzeichnet das BMI denn eine Zunahme der Ukraine, der Einreise von ukrainischen Staatsangehörigkeiten nach Deutschland innerhalb der vergangenen Monate oder eher eine Abnahme?
Das müsste ich nochmal nachgucken, wie sich genau die Zahlen entwickeln.
Im Detail kann man sagen, dass auf jeden Fall in der Gruppe der jungen Männer ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen ist, im, ich glaube, zweistelligen Prozentbereich, was eben an der Gesetzesveränderung in der Ukraine liegt, die nun die Ausreise dieser Personengruppe auch ermöglicht. Die Bundesregierung und der Bundeskanzler sehr speziell haben mehrfach nun in der Ukraine und gegenüber Präsident Zelensky darauf hingewiesen, diese Rechtsproblematik anzuerkennen und die Lücke zu schließen. Ich möchte aber, was den Rechtskreiswechsel angeht, auch darauf hinweisen, dass die Personengruppe, von der wir sprechen, nach wie vor in der Pflicht steht, sich um Arbeit zu bemühen und dass sie nach wie vor den sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt auch hat.
Dann Herr Güder.
Ja, Frau Martens, nochmal die Nachfrage. Sie haben gerade angesprochen, dass durch den Rechtskreiswechsel, also der hätte jetzt bürokratiearm stattgefunden. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, dass die Kosten steigen werden, von 831 Millionen, glaube ich, auf 862. Hinzu kommt ja, dass die Bezüge nach Asylbewerberleistungsgesetz für die jeweils Betroffenen nochmal geringer sind. Das heißt, die Betroffenen haben weniger davon, es kostet mehr Geld. Worin liegt jetzt die Bürokratiearmut? Das würde mich interessieren.
Also beispielsweise sind tatsächlich die Übergangsregelungen für die Gruppe der nach 1.4. bis dann zum Einsetzen, zum Inkrafttreten des Gesetzes, da sind die Übergangsregelungen wirklich sehr bürokratiearm gestaltet. Also wenn Sie sich, Sie können sich das online anschauen, ob heute Mittag, da werden Sie einiges sehen, wo diese Bürokratiearmut ist. Dass diese Einsparungen nicht stattfinden, da möchte ich Sie nochmal wirklich auf die Regierungsbefragung in der letzten Woche hinweisen. Da wurde das thematisiert, da hat Ministerin Baas sich auch dazu geäußert. Und die Worte würde ich einfach für sich stehen lassen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Zu diesem Thema. Weitere Fragen zu genannten Kabinettsthemen? Dann haben wir mehr. Frau Lindner.
Ja, danke schön. Eine Frage ans BMV zum Thema Masterplan Ladeinfrastruktur. Mich würde interessieren, dass Sie noch mal zwei Worte zum Thema Preistransparenzstelle sagen, wie genau das Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen soll und wie inwieweit sich das abhebt von den bestehenden Regelungen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist in der Tat so, dass die Preistransparenz beim Laden einer der Punkte ist, die wir eben als nachbesserungswürdig erachten, um die Attraktivität der E-Mobilität in unserem Land zu steigern. Da geht es insbesondere ums Ad-hoc-Laden und die Übersicht der dann abgerufenen Preise. Laden soll so einfach wie tanken werden. Dafür wird eben auf Grundlage der europäischen AFIR-Richtlinie ein nationaler Zugangspunkt geschaffen, wo all diese Daten gebündelt werden und dann in einem offenen Format zur Verfügung gestellt werden, sodass dann eben beispielsweise App-Anbieter oder Vergleichsportale diese Daten abrufen können und dann eben in ihre Angebote einpflegen können.
Ab wann soll das zur Verfügung stehen?
Möglichst zeitnah. Den nationalen Zugangspunkt, den gibt es ja schon. Die AFIR-Richtlinie gibt es auch. Das heißt, die Anbieter sind dazu verpflichtet. Und jetzt gilt es, das eben sehr schnell umzusetzen.
Dann weitere Themen aus dem Kabinett. Da hatte ich hier noch eine Wortmeldung, Herr Kollege.
Genau, Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Herr Cornelius, eine Detailfrage nur zu den Olympia-Bewerbungen. Mit wie viel Geld möchte die Bundesregierung die Bewerbungsverfahren unterstützen?
Die Bundesregierung wird dafür eine Summe zur Verfügung stellen. Das kann ich Ihnen sagen, ob ich die konkret jetzt habe und es nicht falsch sage. Schaue ich kurz nach. Wenn nicht, würde ich das nachreichen. Es handelt sich jetzt um keine riesige Summe, aber ich werde sie Ihnen nachreichen.
Dankeschön.
Okay. Dann Herr Warwick, war das zu Kabinettsthemen?
Ja, zu dem legendären Top möglicherweise besprochen, aber hier nicht aufgeführte Themen angesichts der Involvierung von drei Bundesministern in der sich zunehmenden Causa Weimar Media Group, würde mich nur interessieren, ob das Thema der Involvierung dieser drei Minister im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels 2026 auch Thema am Kabinettstisch war?
Nein.
Dann Herr Kollege zum Kabinettsthema noch.
Genau, Gonczarenko, Deutsche Welle. Ich habe noch eine Frage, eine Detailfrage zu dem Thema Rechtskreiswechsel. Und zwar, was passiert mit Sprachkursen? Werden die Kosten übernommen oder gar nicht oder in geringerem Umfang? Was ist mit der Krankenversicherung? Und dann dritter Punkt, habe ich das richtig verstanden, dass also die Bundesregierung erwartet, dass die Ukraine weiter nach Arbeit suchen und diejenigen, die das nicht tun, die könnten dann als Asylbewerber oder ähnlich herangezogen werden zu zum Beispiel Straßenkehrern oder sowas für 80 Cent die Stunde. Danke.
Dann könnte ich ansteigen. Fangen wir mit Ihrem dritten Punkt an. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Faden verloren. Dann fangen wir mit dem ersten Punkt an, mit den Sprachkursen. Also, Integrationskurse, die bleiben zentral für die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt. Und so ist es tatsächlich so, dass die Ukrainer nicht nur sofort den Zugang zum Arbeitsmarkt haben, sondern dass auch dieser Zugang zu den Integrations- und auch zu den Berufssprachkursen im Übrigen bestehen bleiben. Also das ist tatsächlich auch schon seit Ende 2022 für alle Asylbewerbenden so geregelt. Also diese Zugriffsmöglichkeiten bleiben bestehen. Dann sagen Sie noch
Gesundheitsversorgung, also Krankenversicherung.
Da müssen wir mal schauen. Da kann ich Ihnen Einzelinformationen geben, wie das ausgestaltet werden soll. Das Asylbewerberleistungsgesetz, das dann ja zuständig ist, sieht eine Basisgesundheitsversorgung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen sowie bei Schwangerschaft und Geburt vor. Darüber hinaus sieht das Asylbewerberleistungsgesetz sonstige Leistungen vor, wenn diese im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten sind. Das ist beispielsweise Mehrbedarf bei werdenden Müttern, steht dahinter, Behandlung chronischer Erkrankungen. Und vielleicht nochmal über diese Gruppe, über die wir schon gesprochen haben, die jetzt genau in diese Übergangsphase reingeht. Mit dem sogenannten Leistungsrechtsanpassungsgesetz wird zudem sichergestellt, dass unbürokratisch Behandlungen und Therapien von Geflüchteten, die noch während des Leistungsbezugs nach dem SGB II oder 12 begonnen wurde, im Einzelfall auch zu Ende geführt werden. Also das wird sichergestellt, dass es da nicht zu Abbrüchen kommt.
Und das mit der Arbeit? Das also können Sie dann herangezogen werden, also wenn Sie keine Arbeit finden oder suchen?
Genau, damit wollte ich auch einsteigen, weil das ist relativ simpel gesagt, ja, das ist so.
Ich hätte vielleicht noch ganz kurz eine Grundsatzfrage an Stefan Cornelius. Wie umstritten war diese Entscheidung in der Bundesregierung? Denn man kann einige Aussagen, zum Beispiel von Baerbel Baas, so deuten, dass die SPD dagegen war oder kritisch eingestellt war. Wie war das im Kabinett?
Das war im Kabinett in keiner Weise umstritten, das ist im Koalitionsvertrag festgehalten worden und ist jetzt umgesetzt worden.
Danke. Gibt es jetzt dazu noch weitere Fragen, weil wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, das ist nicht der Fall. Dann habe ich für Kabinettsthemen noch Sie, Herr Kollege, richtig?
Ja, vielen Dank,
Jonathan. Oder Herr Jung, war das auch noch zu Kabinettsthemen? Dann noch Herr Jung.
Ja, bitte. Jonathan Packer von The Pioneer. Zu dem Rentenbericht, Herr Cornelius, Sie haben jetzt die steigenden Beiträge angesprochen. Aber was mich interessiert, was ergibt sich denn jetzt an politischen Konsequenzen daraus? Also aus Sicht der vieler Arbeitgeber sind ja die Beiträge jetzt schon zu hoch.
Deswegen hat die Bundesregierung beschlossen, im kommenden Jahr eine Rentenkommission einzusetzen, die sich exakt mit diesen verschiedenen Stellschrauben der Rentenberechnung des Rentensystems beschäftigen wird und daraus einen Reformvorschlag entwickelt wird, der bis 2031 dann wirkt.
Und können Sie sagen, wie sich die Bundesregierung oder Mitglieder der Bundesregierung jetzt in den aktuellen Prozess im Bundestag einbringen, was die Verabschiedung des bereits beschlossenen Kabinetts, im Kabinett beschlossenen Rentenpakets angeht?
Im Bundeskabinett wurde von allen Beteiligten festgestellt, dass das vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetz auch zeitnah umgesetzt werden soll. Diskussion, die diese Verabschiedungen begleiten, wird natürlich weitergeführt. Es wird nach konstruktiven Lösungen gesucht. Es wird sich um eine Versachlichung der Debatte bemüht. Das machten dann sowohl Koalitionspartner aus dem parlamentarischen Bereich, wahrscheinlich aber auch die Fachexperten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dann sehr zeitnah zu einer Lösung kommen.
Dann Herr Jung, noch anderes Thema aus dem Kabinett.
Ja, zur Weltraumstrategie. Herr Cornelius, Sie hatten jetzt nicht gesagt, ob die Bundesregierung für eine friedliche, ausschließlich friedliche Nutzung des Weltraums einsteht.
Ich glaube, dass die Weltraumsicherheitsarchitektur sich auf alle Teilnehmer, auf alle Variablen, die wir momentan im Weltraum feststellen, beziehen. Das ist die zivile, die kommerzielle und die militärische Planung. Das heißt, wir müssen uns mit unserer zivilen Nutzung in der Weltraumstrategie auch vor nicht friedfertigen Eingriffen in unsere Weltraumaktivitäten schützen. Das heißt, die Weltraumsicherheitsstrategie wird auch zum Schutz unserer Infrastruktur dienen.
Mhm. Aber man könnte ja ausschließen, dass man selber das irgendwie für Angriffe die Infrastruktur installiert. Und eine Fachfrage an Herrn Müller. Es wird ja mal wieder von angeblichen Störversuchen seitens Russland, Chinas gegen Satellitinfrastrukturen auch im Orbit, also deutsche Satelliten, gesprochen. Können Sie sagen, ob Deutschland auch Störversuche gegenüber anderen Satelliten, also Staaten von anderen Satelliten macht, oder sind wir dann nur Opfer?
Wir haben das Thema mehrfach thematisiert. Der Minister hat sich geäußert, zum Beispiel beim Weltraumkongress der BDI. Deswegen stimme ich hier absolut zu. Es gibt zunehmend eine, aggressive Nutzung der Weltraum- und Weltrauminfrastruktur. Das sehen wir besonders bei den von Ihnen genannten Ländern. Die Details zu diesen Vorfällen, was wie passiert, sind natürlich eingestuft. Weder über andere noch über unsere Fähigkeiten reden wir da. Aber wenn Sie sich mit unseren Fähigkeiten beschäftigen, und die haben wir offiziell auch auf unseren Webseiten, sehen Sie, dass wir Kommunikationssysteme, Aufklärungssysteme, aber keine offensiv nutzbaren Systeme betreiben im Weltall. Und deswegen geht die Strategie, und ich wiederhole nochmal den letzten Anteil, wesentlicher Bestandteil der Strategie ist der Einsatz für eine friedliche, nachhaltige und regelbasierte Nutzung des Weltraums. Das ist in der PM heute nochmal auf Ihre erste Frage vielleicht ergänzend. Aber das sind unsere Nutzung ist für die Sicherheit und für den Frieden im Weltall.
Wie bitte? Wir können gar nicht stören.
Wir haben doch heute dargestellt, unsere Strategie für die nächsten Jahre geht darauf hinaus, dass wir uns schützen wollen und unsere Systeme schützen wollen. Wir nutzen jeder, Handys, Autos, Schiffen, wir nutzen den Weltall jeden Tag, fast jede Minute. Und wenn diese Systeme angegriffen oder zerstört werden oder gestört werden, haben wir in der westlichen Welt, vor allen Dingen in hochtechnologisierten Organisationsstrukturen, massive Probleme. Deswegen zielt diese Strategie darauf ab, in den nächsten Jahren die Fähigkeiten zu entwickeln, um unsere Systeme ganz gezielt zu schützen. Und zwar nicht im Alleingang, sondern mit anderen Nationen im Rahmen von EU und NATO in Europa, als starke Säule auch der NATO in Europa. Und dazu gehört, und Minister Pistorius hat heute auch betont, gehören defensive Systeme, also die Härtung unserer Systeme. Aber dazu kann auch gehören, dass wir offensive Fähigkeiten schaffen im Weltall, zum Beispiel mit Wächtersatelliten, um Annäherungen an unsere eigenen Systeme zu verhindern, um diese aktiv zu schützen im All. Weil das, was da oben passiert, kann uns alle betreffen, unsere Sicherheit, unseren Wohlstand, den Frieden.
Herr Giese, ich habe Sie nicht vergessen mit der Reiseankündigung, aber ich würde jetzt gerne zu einem Thema noch kommen, solange Herr Cornelius noch hier ist, was oft genannt worden ist, als ich vorhin nach den Themen gefragt habe, und zwar das Thema Brasilien und Merz. Herr Rinke.
Ja, Herr Cornelius, da die Äußerung des Kanzlers auf diesem Handelskongress letzte Woche jetzt immer mehr Kreise zieht, auch Herr Lula sich dazu geäußert hat und eben Tanzempfehlungen gegeben hat, hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, ob der Kanzler der Aufforderung einiger folgt, sich für die Bemerkung zu entschuldigen und ob Sie einen Schaden für Deutschlands Ansehen, zumindest in Brasilien, sehen. Danke.
Lassen Sie mich noch mal den Rahmen ziehen, weil eine gewisse Erregungsbereitschaft bei diesem Thema feststelle, die mit den Tatsachen jetzt wenig zu tun hat. Der Bundeskanzler hat während seiner sehr kurzen Reise nach Belem die Klimapolitik der Bundesregierung erläutert. Er hat einen namhaften Beitrag für den Waldfonds in Aussicht gestellt. Er hat ein sehr produktives und vorwärts zukunftsgewandtes Gespräch mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva geführt. Er hat bedauert, dass er aus Zeitgründen keine Möglichkeit hatte, an den Rand des Amazonas zu reisen, wie das der Umweltminister gestern getan hat. Er wollte dort auch die überwältigende Natur der Region besser kennenlernen. Das ging aus Zeitgründen leider nicht. Er hat allerdings dennoch einen kleinen Eindruck über die Dimension der Landschaft erfahren, als er am Abend bei einem Besuch einer kleinen Insel mit einem Schnellboot den Rio de Guachara überquert hat. Das ist der große Arm im Mündungsdelta des Amazonas. In einer Pressekonferenz hat er Brasilien als wichtigstes Partnerland Deutschlands bezeichnet. Ich kann ihn zitieren, ich kann es aber auch, kann ich Ihnen gerne nachreichen, aus Zeitgründen. Und insofern glaube ich, dass kein Zweifel daran liegt, dass Brasilien geostrategisch und wirtschaftlich unser wichtigster Partner in Südamerika ist. Wir wollen die Beziehungen zu Brasilien einschließlich Wirtschaft und Handel weiter stärken. Dazu dient übrigens auch im kommenden Jahr die Hannover Messe, zu der Präsident Lula seinen Besuch in Aussicht gestellt hat. Deutschland unterhält mit Brasilien eine strategische Partnerschaft. Die bilaterale Zusammenarbeit ist eng und vertrauensvoll. Und insofern war der Eindruck des Bundeskanzlers von dieser Lateinamerika-Reise, dieser sehr kurzen Lateinamerika-Reise, durchaus sehr positiv. Und lassen Sie mich vielleicht noch was zu diesem Satz, der jetzt hier inkriminierend dargestellt wird, sagen. Die Bemerkung bezog sich im Kern auf den Wunsch der Delegation nach einer sehr anstrengenden Nachtflug und einem langen Tag in Belem auch die Rückreise wieder anzutreten. Und wenn der Bundeskanzler sagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt, heißt das nicht, dass andere Länder nicht auch sehr schön sind. Aber ich glaube, dem deutschen Bundeskanzler steht es ganz gut an, wenn er Deutschland auch als eines der schönsten Länder der Welt bezeichnen darf.
Zusatz? Darf ich nochmal nachfragen? Das war jetzt aber noch keine Antwort auf die Frage, ob A, er sich entschuldigt, wozu er aufgefordert worden ist, und B, ob Sie einen Schaden in den Beziehungen sehen.
Zweimal nein.
Herr Jung?
Die mitreisenden Minister, waren die auch so angewidert von der Stadt? Also Umweltminister und Entwicklungsministerium, bitte.
Der Bundeskanzler ist ohne mitreisende Minister nach Brasilien geflogen.
Ja, aber die waren ja auch da.
Da müssen Sie diese Minister fragen. Auch außerdem glaube ich, Ihre Kategorisierung ist falsch. Sie unterstellen, dass der Bundeskanzler angewidert sei von der Stadt. Das ist nicht richtig.
Das ist meine Interpretation. Das müssen Sie mir überlassen. Das sagen Sie auch immer. Und Sie waren ja auch nicht gefragt.
Also, wollen wir Dinge hören.
Ja, wenn sich jemand abfällig über eine Stadt äußert, dann kann man ja fragen, ob die anderen Mitglieder der Bundesregierung, die auch vor Ort waren, das ebenso erlebt haben. Dann haben wir ja vielleicht ein besseres Meinungsbild der Bundesregierung. Das BMZ auch noch, ne?
Also ich kann gerne was für das Bundesumweltministerium sagen, wobei ich aber vorweg schicken möchte, dass ich das jetzt nicht im Kontext zu dem gerade besprochenen Komplex sehen will. Aber wenn Sie jetzt einfach, oder wenn ich die Frage jetzt so verstehen darf, wie geht es dem Bundesumweltminister Schneider und auch insgesamt der deutschen Delegation gerade in Belem, dann würde ich sagen, die Eindrücke und Gespräche vor Ort sind sehr positiv und auch jetzt in keinster Weise belastet, soweit ich weiß. Die Kooperation mit Brasilien auf der COP, mit der brasilianischen COP-Präsidentschaft ist sehr, sehr gut. Und Bundesumweltminister Schneider hat sich ja auch selbst schon kürzlich geäußert, wie es ihm in Belém im Austausch mit den brasilianischen Partnern und Menschen vor Ort geht.
Ich kann einen ähnlichen Eindruck für Ministerin Alabali Radovan teilen. Sie hatte vor Ort sehr interessante und spannende Gespräche, gerade auch mit der indigenen Bevölkerung. Und insofern nichts weiter hinzuzufügen.
Sollte sich der Kanzler aus Sicht der Ministerin entschuldigen? Also das könnte ja die Entwicklungszusammenarbeit belasten.
Wie der Regierungssprecher bereits ausgeführt hat, sehen wir keine Belastung der Beziehung.
Herr Kollege?
Weil Sie den Beitrag zur Klimaschutzpolitik angesprochen haben. Deutschland wurde ja im Klimaschutzindex 6 Plätze zurückgestuft. Dazu meine Frage, wie bewerten Sie diesen Index und sehen Sie das vielleicht als Anspruch, vor allem weil die nationale Klimapolitik schlecht bewertet wurde, da vielleicht mehr zu tun?
Ich glaube, die Bundesregierung leistet einen beachtlichen Beitrag in Sachen Klimaschutz. Wir sehen Klimaschutz auch als Zeichen einer regelbasierten internationalen Ordnung.
Deutschland hat sich auch zur Klimafinanzierung bekannt. Die Bundesregierung hat einen signifikanten Beitrag für den TFFF-Fonds in Aussicht gestellt. Und ich denke, dass ich jetzt nicht einzelne Fonds nicht einzelne Rankings kommentieren kann. Aber die Bundesregierung muss sich mit ihrer Klimapolitik für ihre Klimapolitik nicht entschuldigen.
Frau Böselange?
Auch zur COP. Und zwar haben da ja 9 Staaten gefordert, dass es Flugsteuer auf Luxusflüge geben soll, also auf Business- und First-Class-Flüge. Wie sich die Bundesregierung dazu verhält, ob das auch eine Möglichkeit ist für die Bundesregierung?
Die Bundesregierung hat diese Forderung vermutlich zur Kenntnis genommen, den Fachressorts, aber dazu gibt es keine Festlegung der Bundesregierung.
Herr Warbeck?
Der Kanzler hat ja in Belém keine 20 Stunden verbracht. Vor dem Hintergrund würde mich interessieren, was er denn außer Hotel und Tagungsort in Belém gesehen hat, was so sein Missfallen provoziert hat, dass er sich entsprechend geäußert hat. War es etwas ein allgemeines Stadtbild oder wenn Sie das noch konkretisieren könnten?
Also ich muss noch mal wiederholen, dass sich der Bundeskanzler nicht missfallend geäußert hat. Er hat gesagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt und das hat er auf Deutschland bezogen. Und ich kann noch mal sagen, dass Brasilien sicherlich auch zu den schönsten Ländern der Welt gehört. Aber dass der deutsche Bundeskanzler hier eine kleine Hierarchisierung vornimmt, ist, glaube ich, jetzt nicht verwerflich. Und was er gesehen hat, habe ich vorhin geschildert. Es war ein sehr kurzer Tag. Er war sehr lange Zeit in diesem Konferenzzentrum und am Abend gab es tatsächlich einen kurzen Abstecher noch über das Amazonas-Delta in ein Restaurant, wo er übrigens auch dem Rat des brasilianischen Präsidenten gefolgt ist und brasilianisch gegessen hat. Und das war sehr gut.
Zusatz?
Noch eine Frage. Dass Sie das jetzt sozusagen so ein bisschen nonchalant behandeln, ist klar. Aber die Kollegen haben ja auch schon ausgeführt, das hat in Brasilien ja zu einem veritablen diplomatischen Eklat geführt. Lula hat sich noch halbwegs abwägend geäußert, aber es gibt ja sehr wohl viel kritischere Stimmen, sowohl aus Brasilien auch als aus der Zivilgesellschaft, die, da greife ich das Thema auch nochmal auf, eine Entschuldigung von Herrn Merz gefordert haben. Das Thema haben Sie bisher auch umgangen. Das lässt sich ja relativ leicht mit Ja, er wird sich entschuldigen, Nein, er wird sich nicht entschuldigen beantworten lassen.
Ich habe das Thema vorhin beantwortet. Außerdem glaube ich, dass es allen Teilnehmern dieser Diskussion ganz gut anstünde, den Kontext dieses Zitats zu sehen. Ich habe es jetzt mehrfach erklärt, kann nur noch mal wiederholen. Der Bundeskanzler liegt es fern, sich abfällig über Brasilien zu äußern. Er hat sich geäußert in einem Vergleich und nebenbei hat er diese sehr kurze Reise nach Brasilien auch sehr intensiv genutzt, um die exzellenten Beziehungen, die Deutschland zu Brasilien hat, zu vertiefen.
Entsprechend konnotierte Fragen, die betreffende Seite gestellt. Und jetzt Herr Jessen noch als letzte Fragesteller dazu.
Ja, unabhängig oder jenseits der Frage einer möglichen Entschuldigung, die Sie beantwortet haben, bedauert der Kanzler, dass er diesen dann wohl doch so missverständlich aus seiner Sicht interpretierbaren Satz gesagt hat?
Also ich fange jetzt hier nicht an zu hierarchisieren und ich glaube, zu diesem Thema ist von mir aus alles gesagt.
Das heißt, er bedauert den Satz nicht, denn wenn er ihn bedauern würde, hätten Sie das gesagt, richtig?
Ich glaube, Sie können es jetzt drehen, wie Sie möchten. Ich habe zu diesem Thema alles gesagt.
Dann habe ich noch eine Reiseankündigung, die will ich nicht vergessen, Herr Giese.
Danke. Genau. Außenminister Wadefohl wird am Donnerstagmorgen nach Brüssel reisen, um dort am Rat für Auswärtige Angelegenheiten teilzunehmen. Dort wird es vor allem um die europäische Unterstützung für die Ukraine, unser gemeinsames Vorgehen gegen die russische Schattenflotte und die Situation in Sudan und im Sahel gehen. Im Anschluss wird er am Freitag in Brüssel am Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister mit den Außenministerinnen und Außenminister des Indopazifik teilnehmen. Das ist momentan das wichtigste Forum für den Austausch zwischen Europa und den Ländern des Indopazifiks. Der Indopazifik ist, das kam ja schon mehrfach zur Sprache, für uns eine strategisch wichtige Region, denn Sicherheit, Wohlstand und Freiheit Europas und des Indopazifiks sind über weltweite Handelsströme eng miteinander verwoben. Herausforderungen und Interessen der Länder beider Regionen liegen eng beieinander. Deswegen wollen wir die Zusammenarbeit mit diesen Partnern im Indopazifik weiter vertiefen. Die Eröffnungs- und Schlusssitzung des diesjährigen Außenministerforums können per Livestream, der vom EAD bereitgestellt wird, online verfolgt werden.
Dazu dann Herr Rinke und dann Herr Jung.
Herr Elius und Herr Giese gerade noch da sitzen, hätte ich ganz gerne zur Ukraine gefragt, also wie besorgt oder hoffnungsvoll Sie sind über die Gespräche, die anscheinend amerikanische Militärs gerade in Kiew führen. Ist die Bundesregierung da involviert gewesen? Wie sieht es überhaupt mit der Unterstützung der Ukraine aus, weil Russland ja heute wieder massive Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine geflogen hat?
Ja, die Entschuldigung, ich glaube, dass in der Ukraine ständig Gespräche geführt werden, auch amerikanischer Militärs. Und insofern kann ich Ihnen aber nicht sagen, was die Details oder die Inhalte dieser Gespräche sind. Die Lage insgesamt ist sehr angespannt, wie Sie den militärischen Berichten jede Nacht entnehmen können. Die unvermittelten Angriffe Russlands setzen die Ukraine sehr unter Druck und umso stärker sind die Unterstützer der Ukraine aufgerufen, das Land bei seiner Verteidigung zu unterstützen. Dem diente auch das Gespräch gestern Abend der E3 in Berlin, ein informelles Treffen, das im Zentrum die Ukraine hatte. Dem dient auch der Wunsch des Bundeskanzlers und verschiedener anderer europäischer Regierungschefs, die Frozen Assets zu mobilisieren, um auch die Finanzierung der Ukraine für die nächsten Monate und Jahre sicherzustellen.
Dann Herr Jung noch dazu.
Zu der Ankündigung von Herrn Giese. Sie hatten jetzt nicht Gaza als Thema in Brüssel genannt. Wie kommt das?
Ich habe Ihnen zu den Themen, die da von der Hohen Vertreterin vorgegeben worden sind, für diesen RFAB berichtet, was darüber hinaus da besprochen wird. Dazu wird es dann auch im Nachgang Äußerungen geben. Es wird einen Doorstep des Außenministers geben zum RFAB und auch zu dem Treffen mit den Staaten des Indopazifik. Da wird es nochmal Äußerungen zu den Inhalten geben.
Ich kann ergänzen.
Jetzt. Genau. Die Entwicklungsministerin Alabali Radovan wird ebenfalls am Donnerstag nach Brüssel zur Palestine Donor Group reisen. Die Bundesregierung wird das Thema also auf verschiedenen Treffen behandeln. Bei dem Donor Group Meeting, das auf Einladung von Premierminister Mustafa und der EU-Kommissarin Suica stattfindet, wird es um die Zukunft der gesamten palästinensischen Gebiete gehen. Da steht als Thema vor allem die Stabilität der palästinensischen Autonomiebehörde im Fokus, die in einer schwierigen finanziellen Situation sich befindet aktuell, und natürlich auch die Zukunft des Gazastreifens. Da haben wir jetzt über die letzten Tage mit dem anhaltenden Waffenstillstand und der UN-Sicherheitsresolution sehr positive Zeichen und die nähern natürlich die Hoffnung auf Frieden und damit auch einen Wiederaufbau des Gebiets. Da wird es darum gehen, möglichst bald eine große Koalition zusammenzubringen, die sich genau dazu koordiniert und deshalb auch die Bereitschaft und die Hoffnung, dass die Wiederaufbaukonferenz dazu in Kairo so bald wie möglich stattfinden kann.
Ich muss mich leider entschuldigen und bitte um Verständnis.
Dann müssen wir jetzt noch mal sortieren. Wir hatten jetzt dazu Herr Warbeck, Herr Thurau und ich würde jetzt auch alles vorziehen, was noch irgendwie ans Herrn Giese geht, ne? Weil Sie mussten auch ein bisschen früher weg.
Ja. Ja, danke. Das dann geht an Herrn Giese, wäre sonst auch an Herrn Cornelius gegangen. Aber tatsächlich, es gibt ja jetzt auch diesen 28-Punkte-Plan, von dem zu hören ist, an dem die US-Seite gemeinsam mit den Russen arbeiten soll, wo sich auch schon der russische Beauftragte Kirill Dmitriev recht positiv geäußert hat, gesagt hat, dass man das Gefühl habe, dass die russischen Interessen da wirklich gehört würden. Hat die Bundesregierung Kenntnis von diesem Plan? Ich weiß nicht, inwiefern Sie auf das E3-Abendessen da beziehen können, ob das dort auch besprochen wurde, aber wie, wenn man davon Kenntnis hat, wie man diesen Plan bewertet. Danke.
Ich glaube, der Regierungssprecher hat sich gerade dazu geäußert. Er hat sich auch auf die Berichterstattung, auf diese Bezug nehmen, nach meinem Verständnis geäußert. Bei dem E3-Treffen war ich nicht mit dabei. Insofern kann ich dazu jetzt nichts sagen, aber ich glaube, die Worte des Regierungssprechers stehen da für sich. Das bezog sich auf alle Bemühungen, insbesondere auch der US-Administration für einen gerechten Frieden, die wir natürlich begrüßen.
Er hat aber jetzt nicht gesagt, ob man Kenntnis davon diesen Plänen hat.
Wie gesagt, also seine Worte stehen für sich. Ich werde jetzt nicht im Nachhinein interpretieren.
Herr Thurau?
Neues Thema.
Ach so, dann noch Herr Warwick.
Im EU-Parlament gab es letzte Woche eine Anhörung zur Sanktionierung von Journalisten durch den Europäischen Rat. Und laut
wir waren jetzt erstmal noch beim Thema im weiteren
Sinne. Die Brüsselreise bezieht sich auf die Brüsselreise des Ministers.
Ja, jetzt waren wir aber erstmal noch mal beim Thema Ukraine.
Nee, dazu wir waren
nicht. Dann. Okay, dann Herr Warwick.
Gut, wiederholen wir uns. Also wie gesagt, letzte Woche gab es im EU-Parlament eine Anhörung zur Sanktionierung von Journalisten durch den Europäischen Rat. Und laut der einhelligen Meinung der dort vortragenden Rechtswissenschaftler verstößt das aktuelle Sanktionsregime gegen Einzelpersonen wegen angeblicher Desinformation in zahlreichen Punkten gegen EU- und Völkerrecht. Die Maßnahmen seien rechtlich fehlerhaft, unverhältnismäßig und nicht mit den Grundrechten vereinbar. Da würde mich interessieren, sind dem Außenminister diese rechtlichen Einschätzungen bekannt? Und plant er vor diesem Hintergrund bei seiner Reise in Brüssel eine Überarbeitung oder vielleicht gar Abschaffung dieses maßgeblich auch von der Bundesregierung angestoßenen UN-Sanktionsregimes?
Also das ist eher lose mit der Brüsselreise verbunden, würde ich sagen. Sie beziehen sich auf eine Anhörung im EU-Parlament. Das werden wir da nicht besuchen. Dennoch, ich glaube, das Thema Sanktionen hatten wir hier sehr, sehr häufig. Ich will mich dann nochmal wiederholen. Das ist ein rechtlich geprüftes Instrument, das von den Mitgliedstaaten beschlossen worden ist. Dagegen gibt es auch rechtliche Mittel. Jeder ist eingeladen, der das für nicht zulässig hält, diese rechtlichen Mittel in Anspruch zu nehmen. Und dabei würde ich es heute nochmal belassen.
Zusatz? Kurze Nachfrage. Im Zuge der Anhörung wurde nochmal deutlich, dass es von den 27 Mitgliedsländern bisher nur Deutschland eigene Staatsbürger und Journalisten auf diese EU-Sanktionsliste gesetzt hat, wegen angeblicher Desinformation. Da würde mich interessieren, wie erklärt sich denn die Bundesregierung dieses Alleinstellungsmerkmal innerhalb der 27 EU-Mitgliedsländer?
Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, weil das ist eine gemeinsame EU-Entscheidung und das ist keine deutsche Entscheidung, sondern das ist eine Entscheidung, die in Brüssel von allen EU-Staaten gemeinsam getroffen worden ist.
Die haben auch schließlich deutsche Staatsbürger.
Dann Naturo.
Ein neues Thema jetzt.
Herr Giese, noch mal ganz kurz. Maja T., immer noch in Ungarn in Haft. Der ist jetzt wohl im Januar oder Februar der Prozessbeginn, kann man jedenfalls vermuten. Wie sieht im Moment die konsularische Betreuung aus? Gibt es Kontakt zu Maja T. und was erwarten Sie von ungarischer Seite?
Ich glaube, auch dieses Thema ist hier schon sehr, sehr häufig besprochen worden. Es bleibt dabei, dass wir in einem dauerhaften Kontakt mit Maja T. stehen über unsere Botschaft in Budapest. Da gibt es Haftbesuche, da gibt es Ansprechpartner in der Botschaft. Daran hat sich nichts geändert.
Gibt es weitere Fragen, die an Herrn Giese jetzt gehen? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Herr Kollege.
Eine Frage ans BMVG. Herr Müller, der Einsatzgruppenversorger Berlin liegt in Bermuda fest. Wie ist da der Stand? Warum ist das so? Wie geht es der Besatzung und wie soll es jetzt weitergehen?
Ich bin ehrlich, wie es weitergeht, weiß ich nicht genau, weil da fehlt mir jetzt die genaue Lage der Marine. Wir hatten dort krankheitsbedingt einen Ausfall, einen Teil der Besatzung. Wir haben ein Spezialistenteam entsandt, weil wir natürlich bei vielen Menschen auf engstem Raum natürlich ein Infektionsgeschehen sich mal schnell ausbreiten kann. Das haben wir nicht nur auf Schiffen, sondern auch haben wir in der Corona-Pandemie gesehen, dass es sich bedingt. Wir haben jetzt ein Expertenteam entsendet und die betreuen im Grunde die Crew und dann wird die Reise oder der Auftrag wird fortgesetzt, sobald entsprechend die Besatzung wieder einsatzbereit ist. Das ist natürlich eine sehr unschöne Sache. Natürlich, sobald Personen krank betroffen sind, ist das nicht gut. Und wir haben mit dem Marineanteil alle Maßnahmen eingeleitet, um das schnell aufzuklären auf der einen Seite, aber auch, dass die Menschen wieder schnell gesund werden.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herr Jung.
Was muss man sich denn vorstellen, wie viele Soldaten müssen dann krank sein, damit es dann nicht weitergeht und man im Bermuda-Dreieck festhängt?
Die Details liegen mir nicht vor. Ich denke mal, es liegt auch daran, dass wir natürlich bei so einem Infektionsgeschehen allein schon, wenn wir die Crew, also das Expertenteam runterfliegen haben, kann sich dann am nächsten Tag die Lage ganz anders darstellen, weil wir natürlich auf engstem Raum, wie ich gesagt habe, auch kaum Möglichkeiten haben, uns gegebenenfalls in der Inkubationszeit aus dem Weg zu gehen. Ja. Deswegen ist eine Zahl nicht zutreffend. Was zutreffend ist, dass Sie für so ein großes Schiff immer eine Besatzung brauchen, eine Grundbesatzung, die das Schiff am Laufen hält. Das sind von der Kombüse über die ganzen technischen Systeme bis zur Navigation und im Grunde Bordführung brauchen Sie eine gewisse Personalkörper. Da sind Hochqualifikationen dabei. Also allein die technischen Offiziere, wenn ich mal anschaue, oder die Navigationsoffiziere, und wenn dort die betroffenen Personen eben krank sind, kann die Reise auch nicht weitergehen. Besatzungen sind natürlich immer doppelt ausgebracht, teilweise dreifach, ne? Erster Offizier, zweiter Offizier und so weiter. Aber wenn es da auch mal mehrere erwischt, die eng beieinander leben und essen und sich aufhalten, dann muss eben so ein Zwangsstopp eingelegt werden. Ich habe gerade noch mal die Nachricht bekommen, dass das Auslaufen demnächst wieder geplant ist.
Herr Steiner noch dazu?
Ja, nur ganz kurz. Herr Müller, wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich um eine der Krankheiten, die, ja, wie würde ich sagen, durch Impfungen wirksam bekämpft werden kann eigentlich. Müssen wir uns Sorgen machen über den Impfschutz bei der Bundeswehr?
Wir brauchen Sie nicht. Sorgen machen brauchen wir uns nicht. In den Verwendungen, speziell auslandsbezogene Verwendungen, Einsatzverwendungen, gibt es klare Impfschemata, die Pflicht sind und die von den Vorgesetzten auch überwacht werden. Soweit ich weiß, sind da auch verschiedenste Erkrankungsmöglichkeiten gerade in der Untersuchung. Ich will da gar nicht spekulieren, was es sich genau handelt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn Sie eine gewisse Spezialverwendung haben, wird sehr genau darauf geachtet, dass Sie Ihre Impfpflicht erfüllen, dass Sie Ihre Impfungen bekommen. Das wird nachgehalten, das wird kontrolliert. Und wenn Sie die nicht haben, verlieren Sie Ihren Status, Ihre Einsatzbereitschaft. Und es kann auch disziplinare Konsequenzen geben, weil Sie ja für eine gewisse Aufgabe ausgewählt und ausgebildet wurden, teilweise jahrelang. Und wenn Sie dann Impfungen platzen lassen, dann hat das auch disziplinare Konsequenzen. Das sind so die maximale Sanktionsstufe, aber vorher kommt der Vorgesetzte, kommt der Truppenarzt, der Taucherarzt, der Fliegerarzt und sagt, bitte zum Impfen gehen. Und das ist vor Auslauf eines Schiffes, werden diese Punkte sehr genau kontrolliert. Das gehört so zum Fertigmachen einer Besatzung.
Dann habe ich auf einer Liste noch für neue Themen Frau Schmidt-Roschmann, war das, stimmt es oder hat er sich erledigt? Dann hatte ich Frau Lindner noch auf meiner Liste.
Ja, danke schön. Nochmal ans BMV die Frage zum Thema Stuttgart 21. Es gab ja heute Meldungen, dass die Eröffnung dieses Jahr nicht stattfindet, es möglicherweise auch keinen neuen Eröffnungstermin gibt. Die Bahn hat das nicht ganz bestätigt, hat es aber auch nicht ausgeschlossen. Mich würde mal interessieren, wie Sie das A bewerten und welche Folgen das dann auch für die ganze Region in Baden-Württemberg haben kann.
Ja, vielen Dank für die Frage. Lassen Sie mich da einmal voranschicken, dass S21 in dem Fall kein Bedarfsplanprojekt des Bundes ist, sondern ein eigenwirtschaftliches Projekt der DBAG, dem Land Baden-Württemberg, dem Projektverband Stuttgart und der Stuttgart Flughafen GmbH. Das heißt, der Bund an sich hat jetzt erstmal auch keinen Einfluss auf den Verlauf und die Planung vor Ort. Gleichwohl ist uns als Eigentümer natürlich sehr daran gelegen, dass es hier zu einem erfolgreichen und vor allem auch zeitnahen Inbetriebnahme des Projekts kommt. Und das werden wir in den kommenden Aufsichtsratssitzungen, in denen das Thema dann auch thematisiert wird, sehr klar machen. Denn es ist ja völlig klar, dass jede weitere Verzögerung gerade aus Fahrgastsicht enorm ärgerlich ist.
Herr Fechner, war das dazu?
Nicht zu Stuttgart 21, sondern zur Kernzentrale der Bahn.
Erstmal dann Stuttgart 21.
Ja, Herr Alexandrin, da muss ich nochmal nachfragen. Ich meine, der digitale Knoten Stuttgart ist eines der Vorzeigeprojekte der Bahn im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik. Da würde ich dann schon gerne verstehen. Also das ist ja etwas, was Ihrem Ministerium in all seinen Vorgängervariationen auch immer sehr am Herzen lag, dass es dort endlich vorangeht. Was bedeutet das denn jetzt für die Digitalisierung der Bahn, wenn Stuttgart weiterhin nicht als digitaler Knoten existiert?
Ja, Sie wissen, dass der digitale Stuttgart 3, wie es sich heißt, als Gesamtprojekt eben das zentrale Projekt im Bereich der Digitalisierung von Schieneninfrastruktur in ganz Europa ist. Es ist ein Vorzeigeprojekt, es ist auch ein Pilotprojekt, sowas gibt es noch nicht, dass man eine Komplettregion, einen kompletten Knoten digitalisiert. Und natürlich hat das Einfluss auf die Fertigstellung des Datums, die Fertigstellung des Bahnhofs. Und die Auswirkungen muss man sich jetzt ganz genau angucken und das muss man auch tun. Eben dann werden wir das tun im Aufsichtsrat, hier uns nochmal zu erkundigen und dem eben auch nachzugehen. Und als aufmerksamer Leser der Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene, der Sie ja sicher sind und die ja so ein bisschen die Richtlinie für diese Legislatur im Bereich der Bahnpolitik ist, dann wird Ihnen auch nicht entgangen sein, dass wir dort eben die DB InfraGo aufgefordert haben, ein Gesamtkonzept für die Digitalisierung des gesamtdeutschen Netzes vorzulegen, welches auch mit den relevanten Bauverbänden und den Eisenbahnverkehrsunternehmen vorher abgestimmt wird. Denn wir sehen eben an verschiedenen Projekten, sei es der Kölner Hauptbahnhof jetzt, wo wir eine erhebliche Sperrung haben aufgrund von Problemen bei der Digitalisierung, als auch jetzt beim digitalen Knoten Stuttgart, dass hier Nachbesserungsbedarf besteht und gleichzeitig aber auch die Anforderung sehr hoch ist, denn wir brauchen diese Digitalisierung im Netz, um eben mehr Kapazitäten zu schaffen, Kapazitäten zu heben. Deswegen muss es hier dringend vorangehen. Die Bundesregierung hat ja eben auch erstmals mehr als 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um diese Digitalprojekte voranzutreiben, sowohl schienenseitig als auch fahrzeugseitig. Da muss es vorwärts gehen und diese Erwartungshaltung werden wir auch nochmal klar adressieren.
Haben Sie das Gefühl, dass dem BMV nicht rechtzeitig der reale Stand der Projekte mitgeteilt wurde?
Da kann ich mich wie immer zu den internen Kommunikationsabläufen, insbesondere im Vorfeld von Aufsichtsratsbefassungen, nicht äußern.
Herr Jung noch dazu?
Ja, der Bahnhof sollte ja ursprünglich 2019 schon in Betrieb genommen werden. Jetzt werden es ja 7, 8, 9 Jahre später mindestens. Ist es das Infrastrukturprojekt in der deutschen Geschichte, das so, also gab es schon mal ein längeres, wo es längere Verzögerungen gab?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Können Sie uns das mal nachreichen?
Wie gesagt, da es kein Projekt des Bundes ist, weiß ich nicht, ob wir da vergleichbare Daten haben. Aber bei der Bahn können Sie sich auch selber anfragen.
Ja. Die Bahn gehört Ihnen.
Sie machen immer wieder deutlich, dass Sie ein Journalist sind und dann können Sie auch bei der Bahn entsprechend selbst anfragen.
Mit Blick auf die Uhrzeit würde ich ein bisschen auf Konzentration und Wert legen. Gibt es jetzt Fragen? Ich habe hier noch eine Liste von Kolleginnen und Kollegen, die sich gemeldet haben mit neuen Themen. Gibt es Themen, die wir jetzt unbedingt heute noch abarbeiten müssen, weil sie zeitaktuell oder zeitkritisch sind? Dann machen wir noch Herrn Rinke, Herrn Güler und Sie und dann machen wir für heute Schluss. Herr Rinke.
Ja, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar hat die niederländische Regierung ja heute entschieden, dass sie die Kontrolle über Nexperia wieder aufgibt und den chinesischen Eignern übergibt. Was jetzt eine Entspannung an dieser Chip-Produktionslieferungskette bringen soll. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung mit diesem Schritt zufrieden ist und ob Sie das als Ende der Probleme sehen, die es bei den Chip-Lieferungen gab.
Ja, also ich glaube, dass es dazu eine Entspannung kommt, ist natürlich ein sehr gutes Signal, was wir grundsätzlich auch sehr begrüßen. Es geht in die richtige Richtung. Nach unserem Kenntnisstand laufen die Gespräche zwischen den Niederlanden und China noch. Und sind noch nicht abgeschlossen. Es wäre natürlich sehr wünschenswert, dass es da eine belastbare politische Einigung auch gibt. Wir sind da in sehr engem Austausch mit der Kommission und auch mit der niederländischen Regierung, mit den Kolleginnen und Kollegen. Und insgesamt hat sich die Lage ja schon merklich entspannt. Es gibt ja schon seit einigen Wochen wieder Chip-Lieferungen. Das konnte man ja auch überall nachlesen. Und das ist natürlich was, was wir sehr begrüßen und unterstützen.
Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen, waren Sie eigentlich mit dem ursprünglichen Schritt der Niederländer einverstanden? Also hat die Bundesregierung das unterstützt, dass man überhaupt die Kontrolle über das Unternehmen übernimmt?
Ich glaube, dazu haben wir uns ja auch schon mehrfach geäußert, auch unsere Ministerin, wenn ich meine, darauf würde ich verweisen. Und insgesamt, glaube ich, können wir hier dabei bleiben, dass wir uns zu vertraulichen Gesprächen, die es ja auch gab, zwischen uns und zwischen der niederländischen Regierung nicht äußern.
Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann Herr Güler. Ja. Also jetzt bleiben wir bei dem.
Ich hatte erst in die andere Richtung geguckt, Dankeschön. Ich wollte nochmal das Wirtschaftsministerium fragen, ob angesichts der Diskussion jetzt um den Ludwig-Erhard-Gipfel die Ministerin ihre Teilnahme an dem Format überdenkt und überlegt, eventuell nicht hinzureisen. Und anschließend daran, ob das Justizministerium vielleicht angesichts dieser Diskussion, ich frage jetzt Sie, weil Herr Cornelius nicht mehr da ist, einen möglichen Compliance-Fall sieht, der damit in Verbindung stehen könnte.
Ja, ich fange gerne an. Also von unserer Seite kann ich sagen, dass es gar keine Zusage gibt.
Also ich fühle mich sehr geehrt für die Frage, vielen Dank, aber muss darauf verweisen, dass für das Gesetz oder insgesamt für das Rechtsverhältnis der Mitglieder der Bundesregierung, also das sogenannte Ministergesetz, das Bundesinnenministerium zuständig ist und wir da insofern keine Zuständigkeit haben.
Dann kann uns vielleicht Herr Bowinkel mal helfen.
Ich kann da leider nichts ergänzen.
Sie sehen keinen Compliance-Fall?
Ich kann das nicht beurteilen von hier aus.
Dazu dann? Dann passt es ja.
Genau, ich hätte auch gerne an Cornelius dazu gefragt, aber dann vielleicht noch an das Forschungsministerium, weil Frau Bär auch auf der Webseite als Teilnehmerin für nächstes Jahr gelistet wird, wie das denn da aussieht mit einer möglichen Teilnahme und ob sich daran etwas ändert. Danke.
Ich muss jetzt ganz kurz gucken, wer wohin die Frage ging, wer gefragt hatte. Ah, okay. Auch ich kann Ihnen nur sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt geplant ist, dass die Ministerin eine Rede zu den Themen des BMFTR auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel halten wird.
Und können vielleicht Frage an Sie beide dann, haben Sie irgendwelche Signale innerhalb der Bundesregierung bekommen, dass da eine Teilnahme unerwünscht ist oder ähnliches?
Also die Ministerin plant daran teilzunehmen und eine Rede zu den Themen des BMFTR zu halten.
Ja, ich kann nur sagen, es lag und liegt keine Zusage vor. Insofern glaube ich, erübrigt sich die Frage.
Sie stehen auf der Website oder Frau Reiche steht auf der Website.
Ja, dazu müssten Sie sich bitte einmal an den Veranstalter selber wenden.
Dann Herr Jung und Herr Steiner noch. Herr Warbeck ist der Letzte dann für heute.
Erwartet die Ministerin dann finanziell beteiligt zu werden, wenn diese Pakete für unter anderem 80.000 Euro verkauft werden? Also Frau Bär ist ja dabei. Hältst du da die Hand auf?
Also die Formulierung möchte ich jetzt ganz kurz einmal sehr deutlich zurückweisen. Ich kann Ihnen dazu sagen, wir hatten ja auch einige Presseanfragen dazu. Grundsätzlich gilt, Mitglieder der Bundesregierung nehmen regelmäßig an wirtschaftspolitischen Veranstaltungen unterschiedlicher Medienhäuser teil. Die Mitglieder der Bundesregierung erhalten dafür keine Leistungen oder Zahlungen. Und sie wird bei der noch geplanten Rede selbstverständlich keine Vergütung erhalten.
Ja, aber Punkt. Es geht ja um die Treffen danach, die dann von der Weimar Group verkauft werden. Erwartet sie da eine Gegenleistung?
Ich habe Ihnen dazu, ich könnte es jetzt gerne noch mal vortragen, die Ministerin plant, eine Rede zu halten und sie erhält dafür keine Vergütung. Und die Teilnahme von Mitgliedern der Bundesregierung an solchen Veranstaltungen, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, sind so, dass man dafür keine Leistung, keine Vergütung erhält. Punkt.
Herr Warbeck.
Ja, es gibt ja noch einen dritten Minister im Bund, den Landwirtschaftsminister. Da stellt sich natürlich dieselbe Frage. Können Sie bestätigen, dass er daran teilnimmt? Und dann würde ich die Frage des Kollegen Jung auch noch mal übernehmen. Gibt es denn da irgendeine Form von Honorarzahlung oder nicht?
Ich schließe mich dem an, was die Kollegin aus dem BMFTR gesagt hat. Ich will es auch noch mal unterstreichen. Die Mitglieder der Bundesregierung nehmen regelmäßig an wirtschaftspolitischen Veranstaltungen diverser Medienhäuser teil. Die Mitglieder der Bundesregierung erhalten dafür keine Leistungen und keine Zahlungen. Nach jetzigem Stand, unser Minister wurde von der Weimar Group eingeladen, zu sprechen. Nach jetzigem Stand nimmt er an der Veranstaltung als Redner teil. Es gibt auch noch die Executive Night, die hier in Rede steht. Da wird er im Anschluss nicht teilnehmen. Und ich glaube, dazu ist ansonsten alles gesagt.
Und Herr Steiner?
Ja, dieses. Ich würde gerne wissen, die Anfragen dazu, kamen die durch die Weimar Media Group oder kamen die durch Wolfram Weimar bei den beteiligten drei Häusern jetzt hier?
Der Bundeslandwirtschaftsminister wurde hier direkt von der Weimar Group eingeladen. Ich kann vielleicht auch noch sagen, bei der Einladung, weil das schon angesprochen wurde, waren Informationen über Bezahlungen oder beziehungsweise Honorare anderer Teilnehmer kein Thema.
Wie schaut das bei den anderen beiden Häusern aus?
Auch bei uns war es so, dass die Einladung durch die Weimar Group stattgefunden hat. Und das gibt mir die Gelegenheit zu sagen, dass die Ministerin auch nicht teilnehmen wird an der Executive Night.
Nach meinem Kenntnisstand ist bei uns die Einladung gleichermaßen erfolgt.
Vielen Dank.
Dann sind wir damit erstmal durch. Frau Queck wollte noch etwas sagen.
Ja, ganz kurz nur möchte ich mich kurz und knapp bei Ihnen verabschieden, weil das für mich heute die letzte Regierungspressekonferenz hier ist. Für mich geht es am Montag in neuer Funktion weiter bei uns im Ministerbüro. Ich durfte jetzt knapp anderthalb Jahre bei uns in der Pressestelle im Bundeswirtschaftsministerium tätig sein. Das war eine ganz spannende Zeit, in der ich eben auch hier immer wieder zu Besuch sein durfte. Ich möchte mich da ganz herzlich bedanken. Ich durfte viel von Ihnen lernen, von Ihren Fragen und auch von den Kolleginnen und Kollegen hier auf der Bank. Und ja, wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön ganz herzlich. Dann wünschen wir Ihnen auch alles Gute und viel Erfolg in Ihrem weiteren beruflichen Weg. Dankeschön. Dann sind wir am Ende der... Wir haben noch eine Nachlieferung vom BMVG.
Genau, zu dem Altersgruppenversorger auslaufen ist, habe ich jetzt gehört, am Freitag geplant. Das heißt, die Besatzung und das Schiff sollen vor Weihnachten, Mitte Dezember, wieder zurück am Heimatschutzpunkt Wilhelmshaven sein. Danke.
Dankeschön für die Nachlieferung und damit sind wir am Ende. I'm thinking.